Ja, ich möchte euch alle herzlich begrüßen im Namen von unserem Herrn Jesus und würde gerne zur Einleitung die Einführung lesen vom Kolosserbrief oder einfach aus dem ersten Kapitel. Es ist immer ja sehr interessant, wie der Paulus Briefe anfängt, was ihm ganz besonders wichtig ist. Das schreibt er oft ganz am Anfang. Und da lese ich aus dem Kolosser 1. Vers 9 bis 14. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen zusammenkommen. Wir danken dir, Herr, dass wir den offenbarten Willen Gottes vor uns haben, die Bibel, wo von der ersten bis zur letzten Seite so wichtig ist für unser ganzes Leben, wo die Gedanken, der Plan Gottes uns offenbart. Und ich danke dir für den Text, den wir auch hören durften, vom inspiriert durch deinen Geist, dem Apostel Paulus, wo er aufzählt, was so wichtig ist und was möglich ist, dass wir armselige Menschen, wir fehlerhaften, oft noch ja, von Sünden behafteten Menschen dürfen von deinem Wort derart verändert werden, dass wir dir wohlgefällig sein können, dass wir Frucht bringen können in dem Werk, das du hervorbereitet hast. Wir danken dir für diese Tatsache. Wir danken dir, dass wir jetzt zusammen sein dürfen und wissen, du bist mitten unter uns. Du willst jedes von uns ansprechen, irgendwo ansprechen, erquicken, stärken und erfüllen mit deiner Gegenwart, Herr. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Wir möchten mit zwei Liedern anfangen. Zuerst das Lied 199. Ja, ich möchte noch einmal ganz kurz zwei der Verse aufgreifen in Kolosser 1 oder die Verse 9 bis 11. Wo Paulus ausdrückt, dass er nicht aufhört zu beten und zu bitten für die Kolosser. Das gilt für alle Gläubigen aller Jahrhunderte, dass sie erfüllt würden mit der Erkenntnis seines Willens. Und zwar in geistlicher Weisheit. Das ist nicht Menschenweisheit. Wir haben keine geistliche Weisheit in uns selber. Das kommt durch den Geist Gottes, dass er uns seine Weisheit, sein Verständnis, seine Einsicht schenkt. Und dann sagt Vers 10, damit. Also es gibt einen Grund, warum wir erfüllt sein sollen, erfüllt sein dürfen mit der Erkenntnis Gottes. Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Gott zu erkennen. Und das ist nicht intellektuell gemeint. Das ist nicht gemeint, ja, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Das ist eine tiefe Herzenserkenntnis, eben die geöffneten Augen des Herzens, dass diese Gotteserkenntnis nichts anderes bedeutet als Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, sagt der Herr. Und diese Erkenntnis, wie gesagt, hat nichts mit Intellekt zu tun, mit einem abstrakten Verständnis von Gott. Diese Erkenntnis hat zu tun mit meinem Herzen. In meinem Herzen gehen die Augen auf und ich erkenne, wer ich bin und wer Gott ist. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass mein Leben verändert wird. Dass ich verändert werde durch das Wort Gottes. Ich kann mich selber nicht verändern. Aber er tut es. Er möchte unser Innerstes bearbeiten und verändern. Wozu? Damit wir des Herrn würdig wandern können. Wer von uns könnte aus seiner eigenen Kraft des Herrn würdig wandern? Niemand. Er möchte uns verändern, dass wir seiner würdig wandeln können und ihm in allem wohlgefällig sind. Wer könnte das aus eigener Kraft, Gott in allem wohlgefällig sein? Aber das ist das Ziel der Veränderung durch die immer wachsende, tiefere Erkenntnis Gottes. Und so dürfen wir mit aller Kraft auch gestärkt sein durch dieses immer tiefere Erkennen Gottes. Und dürfen gestärkt sein, um standhaft auszuharren, um geduldig auszuharren, mit aller Langmut und Freuden, steht hier. Ja, das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass der Herr uns bearbeitet zu unserer Veränderung. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt schon im Paradies sind, dass wir jetzt schon am Ziel sind, sondern wir gehen durch schwere, schwere, schwere Zeiten. Jeder von uns in seinem Leben kann bezeugen, dass er schwere Zeiten kennt. Und das sind die Zeiten, wo Gott besonders uns bearbeiten möchte, uns verändern möchte. Und wir sollen und das ist gemeint mit dem Ausharren. Wir sagen nicht, ja Herr, aber jetzt ist das Paradies noch nicht da und es geht mir nicht einfach gut und ich stehe über allem. Jetzt gebe ich auf. Das funktioniert nicht. Nein, genau das Gegenteil ist gemeint. Ausharren unter diesem Prozess, den er an uns tut, und darunter bleiben und Geduld haben. Und dann werden wir sehen, was das Ziel ist. Dann werden wir erkennen, wie herrlich Gott es gemeint hat. Das ist das wirkliche Leben, ihr Lieben. Nicht, dass es uns jetzt gut geht. Wenn man jung ist, hat man Pläne, man möchte dieses und jenes erreichen. Es wird alles zerfallen wie Sand. Aber das bleibt. Das bleibt. Die Veränderung des Herrn durch sein Wort, durch die Erkenntnis seiner selbst. Und in Zukunft dürfen wir bei ihm sein und dort werden wir verstehen, wie überaus es sich gelohnt hat, auszuharren, an ihm zu bleiben. Herrliche Verse, man könnte noch viel sagen drauf. Solche Stellen kommen mir immer vor wie eine Matrioschka. Die kennt ihr, die Matrioschkas? Diese wunderschön bemalten Puppen, kannst du sie öffnen. Dann kommt innen wieder eine zum Vorschein. Öffnen, wieder eine. Oh, unsere Großkinder lieben das, unsere Matrioschka. Und das ist ein gutes Bild für die Tiefe des Wortes Gottes. Du öffnest es und es kommt immer mehr zum Vorschein. Lasst uns dranbleiben an seinem Wort, uns nähren mit seinem Wort. Wir wollen noch ein Lied singen vor der Sonntagsschule und dem Unterricht dann. Das Lied 189. Mit Jauchzen freut euch. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, vor der Predigt möchten wir noch das Lied 31 singen, Der Herr, mein Hirte.
Ja, wir wollen auch noch mal beten, bevor wir die Predigt hören. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, gerade jetzt für das Abendmahl, wo wir dürfen feiern, wo wir uns dürfen erinnern, dass wir die Erlösung haben von unseren Sünden, dass du ja, die Erlösung auch geschenkt hast, dass wir dürfen frei sein von der Strafe der Sünde, auch von der Macht der Sünde. Danke, dass du das gewirkt hast und ja, danke, dass du uns damit auch errettet hast vor dem Zorn. Ja, gerade wenn wir Stellen anschauen, wo es um die schrecklichen 7 letzten Jahre geht, dürfen wir so dankbar sein, dass du uns errettet hast vor dem Zorn und dass wir nicht ins Gericht kommen, sondern dass wir zum Leben auch durchgedrungen sind. Danke vielmals für das Geschenk. Danke dürfen wir auch bitten mit dem Paulus um die wachsende Erkenntnis, um die wachsende Gotteserkenntnis, aber auch um die wachsende Erkenntnis von deinem Wort und von deinem Willen. Und da wollen wir bitten, dass auch die Predigt heute einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass du uns offene Ohren und Herzen auch schenken tust für dein Wort. Amen. Ja, wir kommen heute zu Daniel Kapitel 11, Vers 36 bis 45 und damit zu Teil 3 von Daniels letzter Prophetie. Er hat ja diese Prophetie als über 80-jähriger Mann erhalten. Und wir wollen noch einmal einfach das Thema dieser Prophetie miteinander lesen. In Daniel 10, Vers 14 steht das. Das haben wir in der Einleitung betrachtet. Daniel 10, Vers 14. Das sagt der Engel, der da zu Gabriel spricht. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Also es ging um Daniels Volk, um Israel und es ging um das Ende der Tage. Der Schwerpunkt der Botschaft, haben wir gesehen, liegt auf dem Einfluss der Mächte aus dem Dritten Weltreich auf Israel, speziell auf dem Einfluss der Könige des Nordens, das ist Syrien, und des Südens Ägypten. Und Daniel schrieb darüber, bevor überhaupt das griechische Reich an die Macht kam und wieder zerbrach, 12 Jahre später. Wir haben dann gesehen, dass es bis Vers 35 um erfüllte Prophetie ging. Jedes Wort hat sich in der Geschichte genau so erfüllt, wie Daniel es beschrieben hat. Und trotzdem geht es um das Ende der Tage. Einerseits bildeten die beschriebenen Kämpfe ein Vorspiel für die letzten Bedrängnisse, die Israel erleben wird durch diese Könige, ganz besonders in dem, was Antiochus Epiphanes Israel angetan hat. Und andererseits sehen wir in Antiochus Epiphanes einen Typus des Antichristen in seiner Selbstüberhebung. Und diese beiden Typologien, die finden wir auch in den letzten Versen dieses Kapitels. Und noch etwas Weiteres haben wir gesehen, die ersten 35 Verse beweisen, dass sich auch das erfüllen wird, was noch zukünftig ist. Es war ja so, dass Israel das prüfen musste, gemäß 5. Mose, ich weiß nicht mehr, 18 oder 19 ist es. Israel prüfte die Propheten am Eintreffen ihrer Worte. Und das konnte man überprüfen, Daniel 11, Vers 1 bis 35, das hat sich erfüllt. Und wenn der Herr die nähere Zukunft so genau beschrieben hat, dann kann er das auch im Hinblick auf die ferne Zukunft tun. Gottes Wort ist zuverlässig, es ist wahr. Unser Gott hat die Geschichte in seiner Hand und er führt sie zum Ziel, das er bestimmt hat. Ganz unabhängig davon, welche bösen Pläne die Menschen sich ausdenken. Und dann haben wir noch etwas gesehen, dass es damals bereits die Treuen gab. Sie kannten ihren Gott. Und so leisteten sie Widerstand gegen den Abfall von Gott. Sie waren bereit, sogar für ihren Glauben zu sterben. Und durch sie wurde das Volk Gottes gereinigt und gestärkt. Und diese Treuen wird es geben bis zu allerletzt, bis in die letzte Zeit hinein. Und es gibt sie auch heute noch. Ja, interessanterweise wird die Zeit von Antiochus in Vers 35 unmittelbar mit der Zeit des Endes verbunden. Die Läuterung und Sichtung Israels wird bis zur Zeit des Endes dauern. Die Geschichte hat das bewiesen und sie ist noch nicht zu Ende. Und zwischen den Versen 35 und 36 liegt ein Zeitsprung von mehr als 2180 Jahren. Und in dieser Zeit ist das Gemeindezeitalter einzuordnen. Die Gemeinde entstand nach Vers 35 und sie wird vor Vers 36 von dieser Erde verschwunden sein, durch die Entrückung. Und alles, was wir ab Vers 36 lesen, ist zukünftig. Wir werden heute die Herrschaft des Antichristen sehen, aber auch die letzten Kämpfe der Könige des Nordens und des Südens. Und diese Ereignisse werden auch wieder ein Ziel haben. Sie werden zuerst zu einer überaus großen Drangsal für Israel führen. Ich lese dazu Daniel 12, Vers 1, dass wir sehen, wozu das dienen wird. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu der Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Also dieser Vers ist wichtig fürs Verständnis von dem, was wir heute betrachten. Diese Drangsal, die Israel erleben wird, wird zu ihrer Bekehrung führen. Es wird den Herrn anrufen, alle Hilfe bei ihm suchen und ihn als ihren Gott anerkennen. Und dann kommt die große Hilfe, die Rettung. Wir haben letztes Mal die kleine Hilfe gesehen, zur Zeit der Makkabäer. Aber dann wird die große Hilfe kommen, die endgültige Hilfe für Israel. Und so kommen wir zum heutigen Text. Ich möchte noch einmal Vers 35 lesen und dann bis zum Ende von Kapitel 11. Also Daniel 11, Vers 35 bis 45. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen. Und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden. Und niemand wird ihm helfen. Ja, Vers 35 haben wir bereits angeschaut. Es geht ja dort um die Zeit von Antiochus Epiphanes. Sie war zwar grausam, aber sie war nicht die Zeit des Endes. Und es gab seither weitere Verfolgungen Israels, aber auch diese waren nicht die Zeit des Endes. Es wird noch einen Höhepunkt der Läuterung, der Sichtung und der Reinigung für Israel geben. Und diese findet eben in dieser Zeit des Endes statt, wenn Israel vom Satan, vom Antichristen und vom König des Nordens bedrängt und verfolgt sein wird wie nie zuvor. Und mit Vers 36 springen wir in diese Zeit des Endes. Ab hier hat sich noch kein Wort erfüllt. Und beim Lesen gibt es wohl zwei Fragen, die doch eher schwierig zu beantworten sind, auch für mich. Die erste Frage lautet: Wer ist der König, der in Vers 36 genannt wird? Und die zweite Frage ist: Welcher König ist gemeint in den Versen 41 bis 45? Diese Verse berichten nur von einem Er. Es bleibt aber nach meinem Sprachverständnis offen, auf wen sich dieses Er bezieht. Wir wollen diesen Fragen im Laufe der Predigt versuchen nachzugehen und herauszufinden, welche Ereignisse in diesen Versen beschrieben werden. Zuerst wollen wir überlegen, wer dieser König in Vers 36 ist. Während in den Versen vorher immer vom König des Nordens oder des Südens die Rede ist, wird er hier nur der König genannt. Ich möchte zuerst sagen, wer dieser König nicht ist. Er ist nicht Antiochus Epiphanes. Er ist auch nicht ein Nachfolger von Antiochus oder sonst irgendein König, der gelebt hat. Das erkennen wir daran, dass er in Vers 40 vom König des Nordens und vom König des Südens unterschieden wird. Es geht auch nicht um eine Person der Kirchengeschichte. Man kann die Verse 36 bis 45 unmöglich als historisch erfüllt betrachten. Also es muss folglich um eine Figur gehen, die zur Zeit des Endes leben wird. Das ist ja das Thema der Vision. Es geht ab Vers 36 um die 70. Jahrwoche Daniels, um die letzten 7 Jahre der Zeit der Heiden. Und der Text springt hier von der Drangsal Israels unter Antiochus ganz direkt zur noch viel größeren Drangsal Israels in den letzten Tagen. Und in Vers 40 wird dieser König ganz direkt mit der Zeit des Endes in Verbindung gebracht. Also beschrieben wird ein Mann, der mit Antiochus zu vergleichen ist in seiner Selbsterhebung, der aber nicht Antiochus war. Ein Mann, der zur Zeit des Endes leben wird. Und aufgrund der Hinweise im Text können eigentlich nur zwei Männer in Frage kommen. Entweder der letzte Diktator dieser Welt, der aus den Heidenvölkern kommen wird, wir nennen ihn den Antichristen, oder dann sein Verbündeter, der falsche Prophet, der aus Israel kommen wird. Und aus meiner Sicht die bessere Auslegung ist die, dass wir darin den letzten Weltbeherrscher, das Tier aus dem Meer, aus Offenbarung 13, Vers 1 bis 10 sehen. Ich möchte aber trotzdem auch die andere Sichtweise kurz erklären. Die Vertreter der Sichtweise, dass es hier um den falschen Propheten Israels handelt, die führen folgende Begründungen an. Die Bezeichnung der König ohne Zusatz müsse sich gemäß biblischem Sprachgebrauch auf einen König der Juden beziehen. Sonst müsste hier ein Zusatz stehen, zum Beispiel der König von Babel oder der König des Nordens und so weiter. Allerdings könnte man dazu sagen, dass wohl auch der Antichrist über Israel herrschen wird, eben durch den Siebenjahresbund, den er abschließen wird. Dann sagen auch viele, dass in Vers 37 die Rede ist vom Gott seiner Väter und von der Sehnsucht der Frauen. Das sind jüdische Begriffe. Gott seiner Väter, das finden wir in der Bibel nur im Zusammenhang mit den Juden. Ebenso war die Sehnsucht der Frauen ein jüdischer Begriff. Er bedeutete, dass die Frauen, die jüdischen Frauen, sich danach sehnten, Mutter des Messias zu werden, den Messias unter ihrem Herzen zu tragen. Dazu gibt es aber zwei Dinge zu sagen. Erstens ist in Vers 37 nicht die Rede vom Gott seiner Väter, sondern von den Göttern seiner Väter in der Mehrzahl. Im Gegensatz zu den meisten anderen Stellen in diesem Abschnitt, wo Gott immer in Einzahl steht. Und zweitens kann sich die Sehnsucht der Frauen auch auf einen Lieblingsgott der Frauen beziehen. So wird der Begriff zum Beispiel in Hesekiel 8 verwendet. Dann gibt es auch noch ein weiteres Argument eben für den falschen Propheten, der oft genannt wird. Der Hinweis in Vers 38 und 39, dass er einen fremden Gott verehren lässt. Und diese Ausleger beziehen das auf den Weltbeherrscher aus dem Vierten Reich, dessen Anbetung eben der falsche Prophet fördern wird. Und noch ein letztes Argument dieser Sichtweise. Es geht in Daniel 11 eigentlich nirgends um das Vierte, um das Römische Reich. Und da wäre eigentlich der römische Weltbeherrscher wie etwas ein Fremdkörper von der Thematik her. Und ich lasse diese Argumente so stehen. Es sind wichtige, auch gute Argumente. Trotzdem sehe ich persönlich mehr Parallelen zu dem Mann, den wir den Antichristen nennen, den Weltbeherrscher, der aus dem Vierten Reich aufstehen wird. Und wir sehen das daran, dass im Kapitel 11 ausschließlich die Geschichte Israels unter der Herrschaft der Heiden behandelt wird. Diese Zeit der Herrschaft der Heiden über Israel, die wird bis ans Ende der Trübsalzeit dauern. Auch Antiochus Epiphanes war kein Jude, sondern ein Heide. Und Antiochus Epiphanes stellte ein Götzenbild von sich selbst auf, das alle verehren mussten. Und er war ein Judenverfolger. Und genau das trifft auch auf den Antichristen zu. Dazu passt auch Daniel 8, wo die Herrschaft von Antiochus Epiphanes eben mit der des Antichristen, des letzten Weltbeherrschers aus dem Römischen Reich, verglichen wird. Es passt auch zum Antichristen, dass er sich selbst über alle Menschen und sogar über Gott erhöhen wird und gegen ihn unerhörte Dinge ausspricht. Vers 36 ist auffallend ähnlich wie die Beschreibung des Antichristen in Offenbarung 13 und 2. Thessalonicher 2. Ich werde das später noch lesen. Dieser Mann ist eine Fälschung des Sohnes Gottes. Er wird versuchen, Christus nachzumachen, zum Beispiel indem er die Auferstehung kopiert. Er wird als Diktator die politische und die religiöse Vormachtstellung über die ganze Welt an sich reißen. Und er wird sich selbst zum Gott erklären, was eben die Verse 36 und 37 andeuten. Ich möchte aber nicht besserwisserisch sein. Ich denke, dass beide letzten Akteure Züge der hier beschriebenen Person haben werden. Wir wollen uns deshalb auf das konzentrieren, was der Text direkt sagt hier. Vers 36 nennt uns interessante Merkmale dieses Mannes. Zuerst steht, er wird tun, was ihm beliebt. Das Wort kann auch übersetzt werden mit, er tut, was ihm gefällt oder was ihn gut dünkt. Das ist sein Gesetz, sein Maßstab. Er fragt nicht nach dem Willen irgendeines Gottes oder irgendeines Menschen. Vielmehr ist sein Eigenwille sein einziges Gesetz. Und deshalb nennt 2. Thessalonicher 2, Vers 8 ihn den Gesetzlosen. Ein zweites Merkmal, sein Stolz wird überaus groß sein. Er überhebt sich und tut groß gegen jeglichen Gott. Er wird alle Verehrung verlangen. Wir sehen in ihm die Sünde Satans, die Selbsterhebung über alles, sogar über Gott. Und so gehören Eigenwille und Selbsterhebung sehr eng zusammen. Er wird sagen, ich bin's und sonst niemand. Antichrist bedeutet wörtlich der Gegenchristus oder auch der anstelle von Christus. Er wird sich einerseits gegen Christus stellen und sich andererseits anstelle von Christus verehren lassen. Ein drittes Merkmal, immer noch aus Vers 36. Er wird gegen Gott unerhörte Worte reden. Er wird gegen Gott lästern in einer Art, wie es keiner vor ihm gewagt hat. In Daniel 7, Vers 25 steht, dass er freche Reden gegen den Höchsten führen wird. In Israel damals stand Gotteslästerung unter Todesstrafe, aber er wird sich nicht scheuen, das zu tun. Ein viertes Merkmal, er wird gelingen haben. Er wird eine Zeit lang erfolgreich sein und seine Ziele erreichen. Aber diese Zeit ist beschränkt. Gott beendet diese Zeit, wenn der Zorn vorüber ist, steht hier. Und gemeint ist hier, nach meinem Verständnis, der Zorn Gottes über Israels Sünde des Abfalls. Dieser begann bereits sehr früh in der Geschichte und er fand seinen Höhepunkt, in dem Israel den wahren Messias verwarf und kreuzigte. Und stattdessen wird es den Antichristen, den anstelle von Christus, annehmen. Und so sagt es der Herr Jesus in Johannes 5, Vers 43, die Juden, die ihn ablehnten, werden einen anderen König annehmen, der in seinem eigenen Namen auftreten wird. Und dieser Zorn wird in jener Zeit seinen Höhepunkt finden. Es wird ein Gericht für Israel sein. Aber der Zorn wird nach genau 3,5 Jahren zu Ende sein. Und der Herr selbst sagte Israel über diese Zeit in Jesaja 26, verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Der Zorn ist nicht das Letzte. Dann wird der Herr selbst die Herrschaft dieses Mannes beenden und ihn mit dem Hauch seines Mundes verzehren. Und damit wird der Zorn über Israel enden. Vers 36 endet mit der Aussage, dass ausgeführt wird, was fest beschlossen ist. Also der Herr beschließt den Zorn über Israel und er beendet ihn auch wieder. Und niemand wird das verhindern können. Im Psalm 33, Vers 10 und 11 steht, der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. In Vers 37 finden wir eine fünfte Aussage über diesen Mann. Er wird sich nicht um die Götter seiner Väter kümmern. Wie gesagt, steht Götter in der Mehrzahl, deshalb meint zum Beispiel Arnold Fruchtenbaum, dass unmöglich der Gott Israels gemeint sein könne, sondern eben heidnische Gottheiten. Er wird sich auch nicht um die Sehnsucht der Frauen oder anders übersetzt um den Lieblingsgott der Frauen kümmern. Da sind sich die Ausleger uneins, was damit gemeint ist. Eben, ich habe das angetönt, einige meinen es eben die Sehnsucht der Jüdinnen, dass sie den Messias gebären werden. Es würde dann heißen, dass er die Hoffnung der Juden auf den Messias zunichte machen möchte. Und andere beziehen es auf einen Lieblingsgötzen der Frauen. Und die abenteuerlichste Meinung, die ich gelesen habe, war, dass er kein Interesse an Frauen haben werde. Vielleicht homosexuell ist oder was auch immer. Wie auch immer, er wird sich um gar keinen Gott kümmern, sondern gegen alles groß tun. Das ist wieder eindeutig. Er wird keinen Gott als Autorität anerkennen, schon gar nicht den Gott Israels. Und er wird sich sogar selber an die Stelle Gottes setzen. In Vers 38 folgt ein sechstes Merkmal. Statt Gott zu ehren, wird er den Gott der Festungen verehren. Das ist jetzt interessant. Jetzt haben wir gerade gelesen, dass er sich um gar keinen Gott kümmern wird. Aber nun heißt es, dass er doch einen Gott verehren wird. Es wird ein Gott sein, den seine Väter nicht kannten. Und das, obwohl während der ganzen Weltgeschichte Heiden und Juden immer irgendwelchen Götzen gedient haben. Ich kann euch keine sichere Antwort auf die Frage geben, was das für eine Gottheit sein wird. Das ist ja zukünftig. Für mich die naheliegendste Erklärung ist, dass es hier darum geht, dass er sein eigenes Bild anbeten lässt und es auch selbst verehren wird. Das wäre eine neue Gottheit. Andere legen die Betonung auf das Wort Festung, was bedeuten könnte, dass es um eine Art neuen Kriegsgott oder auch um das Vertrauen in die eigene militärische Macht gehen wird. Habakkuk 1 zum Beispiel, das bezeichnet das im Hinblick auf Babel so, seine Kraft macht er zu seinem Gott. Aber für mich die naheliegendere Erklärung wäre, dass er sein eigenes Bild anbeten wird. Und dann kommen wir zu Vers 39 und damit ein siebtes Merkmal dieses Mannes. Dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es um das Bild des Antichristen gehen wird. Wir sehen in diesem Vers 39, wie er als Opportunist handelt, versucht, Verbündete zu kaufen. Wer sein Bild und damit eben den Antichristen selbst anbeten wird, der wird eindeutig Vorteile erhalten. Es ist die Rede von großer Ehre, von Gewalt über viele, gemeint ist die Macht über das jüdische Volk, und von Ländereien, die er verteilen wird. Er wird diese Dinge unter denen austeilen, die ihm treu ergeben sind und ihn verehren werden. Oberflächlich wird er damit dasselbe tun, was der Herr Jesus einst mit seinen Knechten tun wird. Aber wie vergänglich wird dieser Lohn sein des Antichristen? Wir finden etwas davon auch in Offenbarung 13. Dort steht, dass nur kaufen und verkaufen kann, wer dieses Bild verehren und das Zeichen des Tieres annehmen wird. Die anderen werden verfolgt und getötet. Und wenn das geschieht, dann wird sich jeder Jude und überhaupt jeder Mensch wird sich entscheiden müssen, auf welcher Seite er steht. Es gibt kein sowohl als auch. Je nachdem gibt es Belohnung oder Verfolgung. Und wenn steht, dass er gegen die Festungen vorgeht, immer noch in Vers 39, könnte damit sein Vorgehen gegen Jerusalem und den Tempel gemeint sein. Indem er sein Götzenbild in den Tempel stellt, tut er genau das. Und das wird nicht ohne Widerstand gehen, sondern gewaltsam. Man kann aber die Festungen auch durchaus auch weiterfassen, ganz allgemein auf seine militärische Vorgehensweise, die rücksichtslos sein wird und keine Festung wird bestehen bleiben vor ihm. Ja, es ist etwas schwieriger, das auszulegen, weil es im Gegensatz zu den ersten 35 Versen nicht erfüllt ist, sondern zukünftig. Trotzdem wollen wir es versuchen, aber deshalb sage ich manchmal auch, es könnte sein, weil wir es noch nicht wissen. Ich möchte aber zu den Versen 36 bis 39 noch zwei Dinge ergänzen. Zuerst möchte ich uns zwei Parallelstellen vorlesen, die uns noch etwas mehr über die Herrschaft dieses Mannes mitteilen. Wir wollen aufschlagen im Neuen Testament, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Wir kennen die Stelle ja von den Predigten über die Endzeitrede, trotzdem passt es auch hier sehr gut dazu. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4 und dann auch noch die Verse 7 bis 10. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und dann ab Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Lukas ist ja dran, diese Stelle mit uns anzuschauen. Ich möchte mich deshalb kurz fassen. Vers 4 sagt uns mehr darüber, was seine Selbstüberhebung bedeuten wird. Er wird sich selbst für Gott ausgeben, unter anderem eben, indem er sein Bild im Tempel aufrichten lässt und sich in den Tempel setzen wird. Und wir lesen in Vers 9 von der Macht Satans, die hinter diesem Mann stehen wird, wie er durch Zeichen und Wunder diejenigen verführen wird, welche die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben. Und gleichzeitig haben wir von Lukas gehört, und ich möchte das ebenfalls betonen und sehr bejahen, dass dies erst geschehen wird, wenn die Gemeinde, der Tempel Gottes, von dieser Erde weg sein wird. Und wehe den Menschen, die das erleben werden. Liebe Gemeinde, es ist überaus wichtig, heute eine Entscheidung zu treffen, um vor dieser Zeit bewahrt zu werden. Der Zorn Gottes kombiniert mit der Machtentfaltung Satans wird das Schlimmste sein, was diese Welt je erlebt hat. Und alleine der Glaube ist das Einzige, das uns davor bewahren wird. Dann möchte ich noch Offenbarung 13 mit uns aufschlagen. Offenbarung 13, die ersten 6 Verse lese ich da. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern 7, 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern, und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Auch hier wird betont, dass dieser Mann von Satan, das ist der Drache, seine Macht erhalten wird. Er wird die bösen Eigenschaften aller Weltreiche vereinen. Das finde ich immer interessant. Wir sehen alle vier Tiere aus Daniel 7 in diesem letzten Herrscher vereint. Von jedem eine Eigenschaft. Und wir sehen, wie er die Auferstehung des Herrn Jesus kopieren wird oder zu kopieren versucht. Das wird die Kraft der Verführung sein, welche die Menschen dazu bringt, Satan und den Antichristen anzubeten. Und auch hier wird betont, dass dieser Mann groß reden und Gott lästern wird. Und ebenfalls sehen wir auch hier, wie seine Macht beschränkt ist. Gott legt diese Zeit fest. Nach 42 Monaten Schreckensherrschaft wird der Herr Jesus höchstpersönlich diesem Mann ein Ende bereiten. Und dann noch ein zweiter Nachtrag zu diesen Versen. Ich möchte betonen, dass das, was diesen letzten König auszeichnen wird, bereits heute ein Kennzeichen der Menschheit ist, die immer weiter von Gott abweicht und abfällt. 2. Thessalonicher 2 redet davon, dass vorher der Abfall kommt und dass dann und dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bereits am Wirken ist. Heute noch viel mehr. Der Geist des Antichristen wirkt bereits heute. Und 1. Johannes 2 sagt uns, dass es bereits jetzt oder bereits damals, vor 1800 Jahren, 1900 Jahren, viele Antichristen gab. Dort steht sogar, dass sie äußerlich von der Gemeinde ausgegangen sind, aber sie gehörten nicht wirklich zur Gemeinde. Denken wir nur daran, wie Gottes Maßstäbe heute verspottet werden. Zum Beispiel durch die Aufhebung der Ehe zwischen Mann und Frau oder die Aufhebung der Geschlechter. Denken wir an die 7 Kennzeichen des Antichristen, die wir in Daniel 11 gesehen haben. Die Menschen heute handeln nach ihrem eigenen Gutdünken. Jeder ist sich selbst Gesetz. Der Mensch von heute erhebt sich selbst. Sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Er tut alles, um erfolgreich zu sein, um seine Vorrechte zu sichern und sie vielleicht zu kaufen. Und gleichzeitig wird er immer respektloser gegenüber Gott. Er hat keine Gottesfurcht vor Augen. Lange war es tabu, über Gott zu lästern, und heute wird es öffentlich gemacht. Er kümmert sich nicht um Gott. Es gibt eine Gleichgültigkeit wie nie zuvor gegenüber dem Gott der Bibel. Und dafür dient der Mensch unserer Zeit neuen Götzen, wie Sex, Geld oder Sport und so weiter. Und Kinder Gottes sind aufgerufen, dass wir uns genau gegenteilig verhalten sollen. Ohne Ausnahme zu all diesen Merkmalen aus Daniel 11 fordert uns die Bibel auf, genau das Gegenteil zu tun. Wir sollen uns hüten vor den Götzen. Wir sollen uns hüten vor dem Eigenwillen. Wir sollen uns hüten vor der Überheblichkeit. Wir sollen uns hüten vor großen, lästerlichen Worten, vor dem Streben nach weltlichem Erfolg und so weiter. Ich habe mal versucht, Vers 36 in der Umkehrform zu lesen, also genau das Gegenteil zu lesen. Dann haben wir den Steckbrief eines Kindes Gottes. Ich lese uns das mal vor. Und der Knecht wird tun, was seinem Herrn beliebt. Er wird sich demütigen und sich klein machen vor dem einzigen Gott. Er wird den Gott der Götter verherrlichen mit seinen Worten. Er wird kein Gelingen auf dieser Erde haben, aber den Zorn Gottes nicht erleben. Ja, dann fahren wir weiter im Text. Ich möchte Vers 40 noch einmal lesen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Hier geht es um die allerletzte Phase der Endzeit. Kompakt werden hier die letzten Kriege geschildert. Sie werden alles Vorherige übertreffen. Und wir sehen, dass die Kriege aus der Vergangenheit wieder aufgenommen werden. Diese letzten Kriege werden die Juden in eine überaus schwierige Lage bringen. Dort im Norden und im Süden von Israel, dort leben auch heute die erbittertsten Feinde Israels. In Daniel 9, Vers 26 haben wir gelesen, dass es Krieg geben wird bis ans Ende. Und in Daniel 12, Vers 1, dass es eine Zeit der Drangsal sein wird, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Wir haben gelesen, dass zuerst der König des Südens, also Ägypten, mit dem Antichristen zusammenstoßen wird. Möglicherweise kommt es zu diesem Zusammenstoß durch einen Angriff Ägyptens auf Israel, das ja einen Bund mit dem Antichristen schließen wird. Man kann sich gut vorstellen, dass dieser Bund auch wegen der Bedrohung durch die islamischen Staaten geschlossen wird. Auch zum Schutz des Tempels, der ja neu aufgerichtet wird. Und wir können uns ebenfalls vorstellen, dass ein solches Bündnis nicht auf Zustimmung in der arabischen Welt stoßen wird. Und das könnte zu diesem Konflikt führen, wir wissen es aber nicht, weil es nicht steht. Aber Israel wird am falschen Ort Hilfe vor dieser Bedrohung suchen. Jesaja nennt es einen Bund mit dem Tod, der keinen Bestand hat, wenn die überschwemmende Flut kommen wird. Überschwemmende Flut finden wir doch auch in Vers 40, aber dort dann im Zusammenhang mit dem König des Nordens. Es wird uns aber nicht gesagt, wie der Antichrist auf diesen Zusammenstoß reagieren wird und wie er ausgehen wird. Darüber kann nur spekuliert werden. Mir ist auch sonst keine Parallelstelle bekannt, die das eindeutig sagt. Vielmehr lesen wir, dass der König des Nordens wieder auf den Plan tritt. Es wird zu einem letzten Konflikt kommen zwischen Großsyrien, was auch Iran, Irak, Afghanistan, die Türkei und weitere islamische Staaten beinhaltet. Und andererseits Ägypten. Der König des Nordens wird den König des Südens auf dem Landweg und auf dem Seeweg angreifen. Er wird dabei Länder erobern, überfluten und überschwemmen. Das sind die typischen Ausdrücke, die wir in diesem Kapitel über den König des Nordens mehrmals gelesen haben. Aber auch im Buch Jesaja finden wir das, wenn er dort über den Assyrer redet. Und in dieser Weise wird er auch über das Land Israel kommen. Und damit kommen wir zu den Versen 41 bis 45. Ich lese uns auch diese Verse noch einmal vor, damit wir sie im Ohr haben. Er wird auch in das herrliche Land kommen, und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken, und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Hier kommen wir nun zur zweiten schwierigen Frage dieses Textes. Sie lautet, wer ist der Er, der hier bezeichnet wird? Ich habe mir viel darüber den Kopf zerbrochen. Wenn ich ehrlich bin, wünschte ich mir, es würde stehen, wer gemeint ist, dass sein Name oder seine Herkunft genannt wäre. Und dann habe ich Daniel 12, Vers 9 gelesen, oder auch Vers 4, das fand ich sehr interessant. Daniel 12, Vers 9, er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Offenbar lässt Gott hier in seiner Weisheit eine gewisse Ungewissheit zu. In Vers 4 steht zwar, dass die Erkenntnis zunehmen wird, aber wenn es sich ereignet, dann wird jeder, und wirklich jeder, der es wissen möchte, genau wissen, worum es geht und wer es ist. Und es gibt zwei mögliche Auslegungen, wer der Er ist, und beide lässt die Grammatik zu. Zu beiden gibt es gute Argumente, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Erstens, es könnte sich um den Antichristen handeln. Oder zweitens, es könnte sich um den zukünftigen König des Nordens handeln. Beide werden in Vers 40 beschrieben und dann geht es einfach weiter mit Er. Dieser König des Nordens würde dann vermutlich aus einer Allianz verschiedener islamischer Staaten im Norden von Israel bestehen. Ich habe mich aufgrund meines Verständnisses der zweiten Meinung angeschlossen. Ich respektiere aber auch die erste Meinung, weil der Text wirklich beide Auslegungen zulässt und man auch Parallelen findet. Die Vertreter, die hier den Antichristen sehen, die verstehen diese Verse so, dass sie zum Plan des Antichristen gehören, die ganze Weltherrschaft alleine zu übernehmen. Er wendet sich dabei gegen Norden, gegen Süden und gegen Osten. Und er wird den Angriffen des Königs des Südens und des Nordens widerstehen. Und diese Angriffe könnten zwei der drei Könige sein, die vom Antichristen erniedrigt werden, so wie es Daniel 7, Vers 24 beschreibt. Und er wird auch in Palästina einziehen. Das wäre dann gleichzusetzen mit dem Bundesbruch des Antichristen. Und er würde dann darin gipfeln, dass er den Gräuel der Verwüstung aufrichten wird. Und dabei werden viele unterliegen, nämlich der Teil der Juden, der den Bund mit dem Antichristen eingegangen ist. Und der Überrest, der würde fliehen. Das ist eine mögliche Erklärung. Es gibt aber auch Vertreter, die diese Stelle auf den König des Nordens auslegen. Die sehen hier eine letzte Invasion des Königs des Nordens. Micha und Jesaja schreiben sehr viel darüber. Sie nennen ihn den Assyrer. Es gibt auch einige Stellen in den Propheten, die vom Assyrer oder eben von einer Invasion aus dem Norden reden, die sich noch nicht erfüllt haben, die ganz klar zukünftig sind. Und Jesaja 7 bringt die Könige von Assyrien und von Ägypten zusammen und sagt, dass sie vom Herrn herbeigerufen werden. Und der König von Assyrien wird dort als ein gemietetes Schermesser bezeichnet, der zur Demütigung von Israel dient. Ich möchte dazu auch noch Jesaja 10, Vers 20 bis 25 lesen. Auch das eine Stelle über den Assyrer. Jesaja 10, Vers 20 bis 25. Und es wird geschehen, an jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, die einherflutet in Gerechtigkeit. Denn ein Vertilgen, und zwar ein fest beschlossenes, wird der Herrscher, der Herr der Heerscharen, inmitten der ganzen Erde ausführen. Deshalb spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen, du mein Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor Assyrien, das dich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt nach der Weise Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kleine Weile, so ist der Grimm vorüber und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung. Und dann wird in den folgenden Versen der Weg der Assyrer bei diesem letzten Feldzug beschrieben. Und aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass in Daniel 11 diese Ereignisse auch geschildert werden. Und für mich passt auch die Typologie aus Jesaja 36 und 37 sehr gut dazu. Das ist eine geschichtliche Parallele. Das war zur Zeit, als Sanherib Jerusalem belagerte, als Hiskia König in Juda war. Er konnte es aber nicht einnehmen. Vielmehr wurde er durch Gottes Hand zerschlagen mitsamt seinem Heer. Und was für mich eigentlich das wichtigste Argument ist, um hier den König des Nordens zu sehen, ist, dass im ganzen Kapitel von diesem Konflikt zwischen König des Nordens und des Südens und dessen Einfluss auf Israel die Rede ist. Und es macht daher auch Sinn, wenn auch der Schluss dieses Kapitels diesen Akteuren gewidmet wäre. Ich möchte aber beide Ansichten stehen lassen. Ich kann auch verstehen, wenn jemand zu einem anderen Schluss kommt. Ich werde nun versuchen zu erklären, was im Text direkt steht, was wir lesen können. Im Vers 41 haben wir gelesen, dass der Feind ins herrliche Land eindringen wird. Wörtlich das Land der Zierde. Und das ist wieder eindeutig, das ist aus Gottes Sicht Israel. Jeremia nennt es das allerschönste Erbteil der Völker. Und dieser Angriff wird gelingen, viele Juden werden dabei umkommen. Zacharia 13, Vers 8 sagt, dass 2/3 im Land umkommen werden, während das letzte Drittel sich zu Gott bekehren wird. Und gemäß Vers 40 und 42 wird er auch andere Länder einnehmen. In diesem Zusammenhang wird es eben erneut zu einem Krieg zwischen Syrien und Ägypten kommen. Ägypten wird verlieren. Diese alte Feindschaft wird wieder belebt werden. Aber es ist auch nicht das Letzte. Jesaja 19 berichtet uns, dass es einst Frieden geben wird zwischen diesen beiden Völkern. Aber erst, wenn der Herr Jesus König als König regieren wird, dann werden Ägypten, Assyrien und Israel zusammen dem Herrn dienen. Aber da gibt es noch einmal einen schrecklichen Krieg. Vers 43 betont, dass der siegreiche König alle Kostbarkeiten von Ägypten rauben wird. Er wird unterstützt werden von Lubier und Kuschiten, die sind Libyen im Westen von Ägypten und Sudan im Süden von Ägypten. Also werden sich die Nachbarländer Ägypters ebenfalls gegen Ägypten wenden. Beides sind ebenfalls sehr streng muslimische Länder. Ein Detail habe ich uns unterschlagen aus Vers 41. Dort steht, dass interessanterweise einige diesem überflutenden Angriff entkommen werden. Und zwar Edom, Moab und ein Teil Ammons. Warum ausgerechnet diese Länder? Sie bilden das heutige Jordanien. Es waren blutsverwandte Völker Israels, aber immer Feinde Israels. Und warum werden genau diese Länder entfliehen? Wir lesen auch aus dem Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 16, Vers 4 und 5. Der Abschnitt ist überschrieben mit Ausspruch über Moab, Kapitel 15, Vers 1. Dann steht in Kapitel 16, Vers 4 und 5, «Lass meine Flüchtlinge bei dir einkehren, Moab. Sei ihnen ein Schirm vor dem Verderber. Wenn der Bedrücker nicht mehr da ist, das Zerstören aufgehört hat, die Gewalttätigen von der Erde weggefegt sind, dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden. Und auf ihm wird sitzen in Wahrheit im Zelt Davids ein Richter, der nach dem Recht trachtet und die Gerechtigkeit fördert.» Es geht vor allem um Vers 4. Offenbar wird Moab eine Zuflucht sein für den Überrest von Israel, bevor der Messias eingreifen wird. Und das deutet an, dass die Juden in dieser Bedrängnis dorthin fliehen werden. In Offenbarung 12 ist die Rede davon, dass Israel in die Wüste fliehen wird und dort einen von Gott bereiteten Ort hat, als Schutz vor dem Zorn Satans. Und deshalb werden diese Länder entrinnen. Sie stehen unter Gottes Schutz, weil Gottes Volk dort sein wird. Übrigens werden diese Völker auch von Israel gerichtet. Das schreiben zum Beispiel Propheten wie Hesekiel oder Obadja. Auch deshalb kommen sie nicht unter das Gericht eines Heidenkönigs. Sondern Israel wird zuletzt dort zusammen mit ihrem König das Gericht üben. Und dann erhalten auch diese Völker eine Zukunft, zumindest Moab und Ammon. Vers 44 redet von Gerüchten aus Osten und Norden. Es sind wohl militärische Gerüchte, die diesen König erschrecken, wörtlich in Bestürzung versetzen werden. Und die Gerüchte aus dem Osten, die finden wir nach meinem Verständnis in Offenbarung 16 im Zusammenhang mit dem 6. Zornschalengericht. Dort steht, dass der Euphrat austrocknen wird, um den Königen von wo? Vom Osten den Weg zu bereiten. Und die Gerüchte aus dem Norden könnten sich auf den Antichristen beziehen, der ebenfalls mobil machen wird. Und sein Anfahrtsweg nach Israel wird von Norden her sein. Und diese beiden Ereignisse werden zusammen zur Sammlung bei Harmagedon führen. Und genau wie zu früheren Zeiten, wir haben das gesehen in Kapitel 11, werden diese Gerüchte erneut dazu führen, dass der König des Nordens Ägypten verlassen muss. Und genau wie damals unter Antiochus Epiphanes, was wird er tun? Er wird seine ganze Wut darüber an Jerusalem auslassen. Er wird Jerusalem belagern, viele vertilgen und verderben, wörtlich mit dem Bann belegen. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist die vollständige Ausrottung der Juden und zugleich die Eroberung Jerusalems. Das sind erklärte Ziele schon heute des islamischen Staates. Noch eine Parallelstelle, es ist etwas Bibelkunde heute, aber es ist wichtig, dass wir auch Stellen dazu lesen. Diese Invasion, sie wird in Joel 2 auch beschrieben. Und sie wird dazu führen, dass der Überrest Israels zu Gott schreien und umkehren wird. Und dann wird der Herr eingreifen. Und ich lese zum Eingreifen des Herrn aus dem Propheten Joel, Kapitel 2, Verse 19 bis 20. Man kann gerne auch das ganze Kapitel als Parallelstelle zu diesen Versen lesen, aber ich beschränke mich jetzt auf Joel 2, Vers 19 und 20. Also Israel wird den Herrn anrufen in dieser Bedrängnis und dann steht, und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen, siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt. Und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern, sondern ich will den vom Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land, seine Vorhut ins östliche Meer und seine Nachhut ins westliche Meer. Und sein Gestank soll aufsteigen und sein Verwesungsgeruch sich erheben, denn er hat groß getan. In Vers 45 erfahren wir, dass er sein Prachtzelt zwischen dem Meeren, das steht in Mehrzahl, und dem Tempelberg aufrichten wird. Ein Prachtzelt ist einerseits ein königlicher Palast und andererseits ein militärisches Zelt, also ein Palastzelt eines Militärführers, könnte man sagen. Mit den Meeren sind Mittelmeer und Totes Meer gemeint und dazwischen eben der Tempelberg, dort wird er sein Zelt aufrichten. Es geht offensichtlich darum, dass dieser König sein Hauptquartier dort aufrichtet und von dort aus Jerusalem belagern wird. Und in dieser größten Drangsal wird das jüdische Volk den Herrn anrufen. Ihre ganze Kraft wird gebrochen sein. Der Herr versprach etwas, als der erste Tempel gebaut wurde. Dort sagt er, meine Ohren werden darauf achten, auf die Gebete an diesem Ort. Und zwar, wenn sein Volk sich demütigt und ihn sucht. Und das werden sie da tun. Das wird geschehen. Und dann wird der Herr selbst eingreifen zur Rettung seines Volkes. Der Feind der Juden wird sein Ende finden. Und damit endet dieser Abschnitt. Das wird ohne Zutun von Menschenhand geschehen. Niemand wird ihm helfen können. Es steht hier nicht, wie er umkommen wird, sondern nur, dass es geschehen wird. Es könnte ähnlich sein wie bei der Belagerung Jerusalems durch Sanherib. Da griff der Engel Gottes, der Engel des Herrn, ein Bild für den Herrn Jesus, zur Rettung Jerusalems ein. 185.000 Soldaten kamen um. Der Herr selbst wird ausziehen und die Nationen bekämpfen, die Jerusalem belagert haben. Ich lese auch da noch eine Parallelstelle dazu, Zacharia 14, Verse 1 bis 3. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt, und so weiter. Also das Kommen des Herrn als Richter der Nationen wird das Ende dieser letzten Belagerung Jerusalems sein. Und ganz ähnlich wird auch der Antichrist sein Ende finden. Er wird durch den Hauch des Mundes des wiederkommenden Herrn Jesus gerichtet und lebendig in den Feuerofen, Feuersee geworfen werden. Und auch diesbezüglich im Hinblick auf das Ende könnte sich diese Stelle auf beide Feinde Israels beziehen. Das ist ganz klar. Der Herr wird ihrer Herrschaft ein Ende machen. Und so wird das Ende der Feinde Israels gleichzeitig zur Rettung Israels führen. Daniel 12 deutet das an, Daniel 12, Vers 1, es wird eine Drangsal sein, wie es noch keine gab. Wir können es uns vorstellen, nach dem, was wir gelesen haben. Aber der Herr wird zu dieser Zeit Daniels Volk, das sind die Juden, daraus erretten. Und zu dieser Zeit werden auch die Zeiten der Heiden enden. Die Zeiten, in denen Israel in den Händen der Weltmächte war, wie ein Spielball hin und her geworfen. Der Herr Jesus wird diese Zeit, die eine Kumulation aller Bosheit, aller Weltreiche sein wird, beenden und Israel wieder als sein Volk annehmen. Das Ende ist der Zusammenbruch aller menschlichen Macht und Kraft. Zuerst wird Israels Kraft gebrochen werden. Es wird zu ihrer Umkehr führen. Und dann wird die Macht der Heiden über Israel gebrochen werden. Und zuletzt wird Gottes Reich diese Weltreiche ersetzen. Haben wir gesehen in Daniel 2, Vers 44 und 45. Und so können wir sagen, diese bösen menschlichen Pläne, die führen letztendlich ins Verderben. Aber Gottes Pläne bleiben ewig bestehen. Ich möchte noch einmal betonen, dass gerade im Hinblick auf die Hauptfiguren dieser Verse verschiedene Schlüsse möglich sind. Meine Erkenntnisse betrachte ich als Stückwerk. Ich hüte mich davor, besserwisserisch sein zu wollen, und trotzdem möchte ich die Bibel fortlaufend auslegen, nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist für mich wie ein Puzzle, das wir durch zunehmendes Schriftstudium immer mehr zusammensetzen dürfen. Das Bild wird durch das immer deutlicher werden, auch wenn wir es in seiner Fülle vermutlich erst erfassen, wenn wir beim Herrn Jesus sein werden. Entscheidend scheint mir, dass in diesen 10 Versen die Umstände beschrieben werden, die zuletzt zur Umkehr und zur Errettung Israels führen werden. Das ist wichtig, dass wir wissen, dass das dazu dienen wird. Wir werden in Kapitel 12 die Fortsetzung finden, vor allem im Hinblick darauf, was mit den Juden geschehen wird in dieser Zeit der Drangsal. Ja, nun, auch wenn es viel Bibelkunde ist, wir wollen uns auch immer überlegen, was wir aus diesen Versen mitnehmen können. Erstens, alles Böse kann Gottes Pläne nicht verhindern. Die Geschichte läuft nach Gottes Plan und erkennt bereits das Ende. Im Hinblick auf Assyrien sagte der Herr in Jesaja 14, Vers 24, der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesagt, fürwahr, es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, wie ich es beschlossen habe. Es gilt nicht nur für Assyrien, das ist eine generelle Tatsache. Die Bosheit aller Feinde Gottes wird zuletzt zur Bekehrung und zur Rettung Israels führen. Gott hat Pläne zum Guten für sein Volk. Er wird es zu seinem Ziel führen. Und so sind auch Gottes Pläne für dein und für mein Leben und für sein neutestamentliches Volk, für die Gemeinde, gut. Er weiß im Voraus das Ende. Er wird uns zum Ziel bringen. Die entscheidende Frage für uns ist, wem gehört dein Leben? Bist du ein Eigentum des Herrn Jesus? Nur wer diese Frage mit Ja beantworten kann, wird vor dieser schrecklichen Zeit entrückt werden, vor dieser schrecklichen Zeit, in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und wehe denen, die auf der Erde sind, wenn Gottes Zorn, Satans dauerhafte Gegenwart und die Kumulation der menschlichen Bosheit zusammentreffen werden. Und alleine der Glaube kann uns vor dieser Zeit bewahren. Als Gläubige sind wir eingeladen zur Wachsamkeit gegenüber den antichristlichen Verführungen, die wir bereits heute in unserer Zeit sehen können, die eine sichtbare Realität sind für den, den es sehen möchte. Behalten wir unsere Augen offen. Und als Kinder Gottes soll uns genau das Gegenteil der Eigenschaften des Antichristen auszeichnen. Wir wollen uns nicht dieser Welt und ihren Maßstäben und ihrem Denken anpassen, nicht uns vom antichristlichen Denken verführen lassen. Bleiben wir wachsam und streben wir nach dem Gegenteil dieser Eigenschaften. Ich möchte abschließen mit dem Vers aus Jesaja 42, Vers 8 und 9. Ein Vers, der so gut zu Daniel 11 passt. Jesaja 42, Vers 8 und 9. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprochst, lasse ich es euch hören. Ja, so sind wir dankbar für das, was wir hören durften, für das, was wir wissen können. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals, dass du die Geschichte kennst, dass du sie im Voraus schon festgelegt hast, dass wir dürfen wissen, dass sich jedes einzelne Wort erfüllen wird. Du wirst alles zu dem Ziel bringen, wo du vorausgesehen hast, wo deinem Willen entspricht. Und auch wenn ich oder wir nicht jedes Detail verstehen können, was noch zukünftig sein wird, gibt es doch so vieles, was wir verstehen können und wo wir uns einfach daran festheben können. Gerade, dass du einfach deine Pläne ausführen wirst, dass du auch unser Leben ja, zum Ziel bringen tust, dass wir dürfen uns freuen, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst, bis zum Tag Christi, wie wir es können lesen, auch im Philipperbrief. Ich möchte dich bitten, dass wir auch dein Wort noch viel besser auch dürfen lernen zu verstehen, dass wir immer mehr so Puzzleteile dürfen finden, die zu einem Ganzen dürfen werden, dass wir dürfen wachsen im Verständnis von deinem Willen, von deinen Plänen, die du hast und vor allem von deiner Person. Ja, hilf, dass wir immer mehr danach suchen können, einfach dir immer ähnlicher zu werden und dein Wesen immer besser auch zu verstehen. Ich möchte dich auch bitten, dass jedes Einzelne von der Gemeinde auch vor dem Zorn entrinnen darf, auch durch den persönlichen Glauben von jedem Einzelnen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du unseren Glauben auch stärkst, dass du uns stärkst, ein Verständnis von deinem Willen. Ich möchte dich bitten um dein baldige Wiederkommen, dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Amen.
Ja, vielen Dank, Yves, für diese wunderbare Übersicht über diese schwierigen Stellen. Und mir ist wieder so neu bewusst geworden, wir können in der Offenbarung all diese Gerichte detailliert lesen und hören von dem, wie es sein wird, wenn Gott sein Wort erfüllen wird, wenn er die Menschheit richten wird, wenn der Zorn Gottes über die Menschen hereinbricht. Aber das ist nicht die oberste Ebene. Es gibt darüber noch eine höhere Ebene. Und diese Ebene bedeutet, dass es einen Grund gibt, warum Gott uns das alles vorher offenbart und aufschreiben ließ. Warum haben wir die Bibel? Warum wissen wir um den Heilsplan Gottes? Weil Gott die Menschen liebt. Und weil er nicht will, dass auch nur ein einziger Mensch in diese furchtbare Hölle der Endzeit und dann auch die tatsächliche ewige Hölle kommt. Weil er die Menschen liebt und noch in der Trübsalzeit werden immer wieder Angebote gemacht an die Menschen. Bekehrt euch, entflieht vor dem Zorn Gottes. Und ich möchte dazu lesen aus Hesekiel 33. Da sagt der Herr: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen oder des Ungläubigen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um vor euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Das ist die oberste Ebene, geistliche Ebene über all die Tatsachen auch, die wir jetzt gehört haben. Ja, lasst uns noch aufstehen. Ich lese noch zwei Verse zum Schluss aus dem Brief an die Hebräer. Hebräer 13, Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen als unseren großen Hirten der Seelen. Wir danken dir, Herr, dass du der gute Hirte bist, der uns führt und leitet, der sich sorgt um unseren inneren und äußeren Zustand, der uns hilft und uns bewahrt, uns stärkt, uns auch durch das Tal des Todes begleitet, der uns führt durch seinen Stecken und Stab und uns tröstet in all unseren Umständen. Ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Jeden kommen willst in diesen Tag und in die nächsten Tage, dass du uns nach deinem Wohlgefallen führen willst, Herr. Hilf ja, dass wir dich uns bearbeiten lassen, damit du in uns wirken kannst, was vor dir wohlgefällig ist. Herr, wir lieben dich, wir danken dir, wir ehren dich für alle deine Gnade über einem jeden von uns und auch über unseren Mitmenschen. Hilf, Herr, dass wir ein helles Licht sein dürfen in dieser Finsternis, dass noch viele Menschen den Weg zum Leben, zum Licht finden. Amen.